Der Wald. Der Weg, den Thury jetzt einschlug, war neu für ihn. Den ersten großen Weg hatte er auf dem Hinweg ja gemieden. Auf Adanwens Rücken würde er die Stadt in etwa 6 Tagen erreichen. Das Wetter war schön, die Luft roch nach Herbst und über den Bäumen schwebte rot-goldener Dunst. Es war still, er begegnete keiner Menschenseele. Am 3. Tag nach seiner Abreise von Burg Mistrinaut erreichte er gegen Mittag eine jener Holzhütten, die in bestimmten Abständen am Weg errichtet worden waren, um Reisenden und ihren Pferden Unterschlupf zu gewähren. Echte Herbergen gab es in diesem dünn besiedelten Gebiet kaum. Thury ritt auf die Hütte zu und dachte darüber nach, ob er dort übernachten oder lieber weiterreiten sollte. Es war noch recht früh am Tag und er konnte später auch unter freiem Himmel schlafen. Er bemerkte, dass bereits Reisende dort waren. Aus dem Teil der Hütte, der als Stall diente, hörte man Pferde wiehern und an der Eingangstür hing ein Schild. Das konnte nur bedeuten, dass dort ein Ritter eingekehrt war. Thury versuchte sich zu erinnern, welcher von Dagonauts Rittern einen silber-, grau- und grünfarbenen Schild führte, aber bevor er die Antwort fand, rief man ihn an. »Wenn das nicht Thury, der Sohn Thurys ist!« Er wandte sich um und erblickte auf dem Weg einen Ritter. Erst als dieser näher kam, erkannte er Ritter Ristridin aus dem Süden. In seinem hellen Kettenhemd und dem grünen Mantel sah er völlig anders aus als der graue Ritter, der er einmal gewesen war.
Hallo.
Hallo. Sie begrüßten einander sehr herzlich und Thury beschloss natürlich sofort zu bleiben, um mit Ristridin zu reden und die letzten Neuigkeiten zu erfahren. »Bist du Ewei noch begegnet?«, fragte Ristridin. Thury verneinte. »Mich hättest du um ein Haar auch nicht getroffen«, sagte der Ritter. »Ich warte hier auf Awaut und seine Krieger. Sobald sie eingetroffen sind, reite ich mit ihnen in den Wald hinein. Ich habe sie schon früher erwartet und hielt gerade Ausschau, ob sie nicht endlich kommen.« »Und wo ist Ritter Bendu?«, fragte Thury. »Ich habe schon vom Herrn von Mistrinaut gehört, dass die grauen Ritter auseinandergegangen sind.« »So ist es«, bestätigte Ristridin. »Aber sie werden noch einmal zusammenkommen, um den einzigen Mann zu strafen, der noch nicht gestraft werden konnte. Den schwarzen Ritter mit dem roten Schild. Aber jetzt musst du erzählen. Oder bist du noch immer zum Schweigen verpflichtet?« »Nun nicht mehr, Ritter Ristridin«, sagte Thury. »Ich habe Ritter Edwinems Auftrag ausgeführt und König Unauwen einen Brief überbracht. Das ist alles.« »Das sind sehr wenig Worte, um eine so lange Reise zu beschreiben«, schmunzelte Ristridin. Er musterte Thury aufmerksam. »Was du auch erlebt hast«, fügte er dann hinzu. »Es ist dir gut bekommen und nicht schlecht, Thury, Sohn des Thury. Ich habe deinen Vater in der Stadt Dagonauts gesprochen. Er hat viel an dich gedacht und tut es noch immer. Er setzt großes Vertrauen in dich. Deine Mutter ist sehr in Sorge und will nicht nach Burg Tehuri zurückkehren, bevor du nicht wieder in der Stadt bist.« »Ritter Ristridin, ihr müsst mir alles erzählen«, bat Thury. »Ich werde alle deine Fragen beantworten«, sagte der Ritter. »Aber lass uns hineingehen und etwas essen. Ich bin mit meinem Schildknappen und ein paar Kriegern hier. Sieh nur, da kommt Ilmar auch schon.« Auch Ilmar war freudig überrascht, Thury wiederzusehen. Also hast du Adanwin zurückbekommen? Fragte er. Ja, er ist jetzt mein Pferd, sagte Thiuri stolz. Und hat dir unsere List geholfen? Ja und nein, sagte Thiuri. Nicht ganz, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Das habe ich schon mitbekommen, bemerkte Ristridin. Doch du musst wirklich etwas ausführlicher erzählen. Ich möchte gern alle Neuigkeiten aus dem Reich Unauwens und dem Land Evian wissen. Ritter Ristridin konnte selbst auch manches Neue berichten. Thiuri hörte, wie die grauen Ritter den roten Reitern nachgesetzt und sie bestraft hatten und wie sie, der Spur des Ritters mit dem roten Schild folgend, nach Osten zurückgeritten waren, bis kurz vor die Stadt König Dagonauts. Als der König hörte, dass sie in der Nähe waren, ließ er sie zu sich rufen. Es zeigte sich, dass er seine fahrenden Ritter brauchte. Besonders Bendu oder mich wollte er haben, erzählte Ristridin. Wir sind erfahren und alt genug. Obendrein planten wir schon seit einiger Zeit, in den Wilden Wald zu gehen. Den Wilden Wald? Wiederholte Thiuri. Ja, sagte Ristridin. König Dagonaut teilte uns Folgendes mit. Ich habe seltsame Gerüchte vernommen über den Wilden Wald, von Räubern, die das Tageslicht scheuen, von Wilderern und grün gekleideten Männern. Ich wünsche, dass ihr herausfindet, was davon wahr ist. Und ich will, dass ihr sofort dorthin geht, wer weiß, welche Gefahren von uns von dort drohen. Danach könnt ihr meinetwegen euren Rachefeldzug fortsetzen. Die Interessen unseres eigenen Landes gehen vor. Ich musste zugeben, dass der König recht hatte, obwohl es mich ärgerte, dass wir den Ritter mit dem roten Schild noch nicht gefunden hatten. Der König hielt es jedoch für ratsam, dass einer von uns, Bendu oder ich, die Verfolgung fortsetzte. So kommt es, dass Bendu nach Süden gegangen ist. Wir glauben nämlich, dass der Ritter mit dem roten Schild nach Evian geflohen ist und dass ich in den Wilden Wald reite. Awaut und eine Handvoll Krieger werden mich begleiten. Lass mal stumm, Jakob. Wir werden durch den Räuberbusch ziehen und den grünen Fluss überqueren müssen, um an unser Ziel zu gelangen. Ihr habt euch selbst den Wilden Wald gewählt? Fragte Thiuri. Ristridin nickte. Ja, ich dachte daran, was Edwin mir einmal sagte. Führt aus, was ihr euch vorgenommen habt. Geht in den Wilden Wald. Man sollte doch sein eigenes Land kennen. Er schwieg einen Moment und fügte dann hinzu. Wir haben auf Edwinems Grab bei der Herberge Yikawara einen Hügel errichtet. Darauf stehen jetzt ein Kreuz und sein weißer Schild. Daneben befindet sich noch ein Grab, das von Fokia, seinem Schildknappen. Wir haben ihn in König Dagonauts Stadt wieder getroffen. Doch kurze Zeit später ist er gestorben. Der Schmerz über den Tod seines Herrn war zu viel für ihn. Der Unbekannte, murmelte Thiuri. Nach einer kurzen Pause fragte er, wann werdet ihr die anderen wiedersehen? Wir haben ausgemacht, dass wir vier uns im Frühjahr auf Schloss Ristridin treffen werden. Vielleicht wird Bendu dann Neuigkeiten aus Evian mitbringen. Jakob, lass das mal jetzt bitte. Ursprünglich wollte Ewein Bendu begleiten, aber dann schien es ihm doch sinnvoller, zuerst nach Hause zu reiten, um seinem König zu melden, was geschehen ist. So seid ihr also auseinandergegangen, sagte Thiuri. Ja, Bendu in den Süden, Ewein in den Westen, Awaut und ich in den Wilden Wald. Ein Jammer, dass du erst zu König Dagonaut musst, sonst hättest du mit uns reiten können. Das hätte ich gerne getan, sagte Thiuri. Dann komm doch im Frühjahr auch nach Schloss Ristridin. Oder früher, wenn das Wetter es zulässt. Sehr gern, sagte Thiuri, wenn ich kann. Es ist natürlich möglich, dass König Dagonaut dir einen Auftrag erteilt, überlegte Ristridin. Er wird die Bewachung an der Südgrenze wohl verstärken lassen, wenn er deine Nachricht erfährt. Der Blick des Fürsten von Evian ist zurzeit zwar auf Unauwens Reich gerichtet, dessen König und Kronprinzen er hasst und das vielleicht eher des Eroberns wert ist als das unsrige. Doch unser Land ist nur durch den grauen Fluss von Evian getrennt. Das macht es leicht angreifbar. Er hob den Kopf und lauschte. Hör nur, sagte er, Hufgetrappel in der Ferne. Das werden Arvaut und seine Reiter sein. Tatsächlich war es Arvaut, so dass Thjuri auch ihn noch begrüßen konnte. Am folgenden Tag musste er vorerst von den Rittern Abschied nehmen. Aber er hoffte, sie alle im folgenden Jahr in der Burg von Ristridins Bruder wiederzusehen. Thjuri setzte seine Reise ohne weitere Erlebnisse oder Begegnungen fort. Aber in dem Augenblick, als er Dagonauts Stadt vor sich sah, fiel ihm plötzlich etwas ein. Ein Versprechen, das er gegeben hatte. Sein Versprechen an Marius, den Narr aus der Waldhütte, der Erste, der ihm auf seiner Reise geholfen hatte. Er hatte versprochen, ihn auf dem Rückweg zu besuchen, um ihm von seiner Reise zu erzählen. Der Reise dorthin, wo die Sonne untergeht. Es war selbstverständlich, dass er ihn nicht enttäuschen durfte. Thjuri verließ die Straße beim nächsten Seitenweg, aber es gelang ihm nicht auf Anhieb, die Stelle wiederzufinden, an der er dem Narr begegnet war. Er irrte einige Zeit durch den Wald und fragte sich schon, ob er nicht am falschen Ort suche, als er jemanden rufen hörte. Heda, Reiter auf schönem Pferd, wonach suchst du? Es war Marius selbst. Er kam hinter einem Strauch hervor und blickte Thjuri erfreut an, wobei er die Locken seines Bartes zwischen den Fingern zwirbelte. Reiter, Reisender und schönes schwarzes Pferd, sagte er. Wen suchst du und wohin gehst du? Weißt du, wer ich bin? Dich suchte ich, Marius, sagte Thjuri und stieg vom Pferd. Ich hatte doch versprochen, zurückzukommen und dir zu erzählen, wo ich gewesen bin. Wo du gewesen bist, weiß ich, sagte der Narr, dort, wo die Sonne untergeht. Aber ich habe es niemandem verraten, niemandem. Es war unser Geheimnis. Rote Reiter kamen hierher und auch graue Ritter. Sie fragten nach dem Geheimnis, aber ich habe es nicht verraten. Auch nicht meiner Mutter und meinen Brüdern. Ich danke dir, sagte Thjuri. Und jetzt bist du zurück, Reisender. Du bist anders und doch derselbe. Gehen wir jetzt zur Waldhütte und redest du dann mit mir? Natürlich, sagte Thjuri. Der Narr tätschelte Ardanwens Nüstern und sah Thjuri glücklich an. Jetzt kommst du mich besuchen, sagte er. Mich, meine Mutter wird Essen für dich kochen. Und ich werde meinem Vater und meinen Brüdern sagen, er kommt meinetwegen. Für euch ist er ein Fremder, für mich jedoch ist er ein Freund. Er war dort, wo die Sonne untergeht. Wo geht sie denn unter, die Sonne? So weit bin ich nicht einmal gekommen, antwortete Thjuri. Ich habe aber gehört, dass sie im Meer untergeht. Im Meer? Was ist das, das Meer? Es besteht ganz aus Wasser. Wie ein Bach oder eine Quelle? Nein, viel größer. Wie ein Fluss, ein See? Noch viel größer, sagte Thjuri. Das Meer erstreckt sich weiter, als das Auge sehen kann, so dass du dort nichts anderes siehst als Wasser. Wasser bis an das Ende der Welt. Und darin geht die Sonne unter? Ja. Der Narr überlegte kurz. Das ist gut, sagte er schließlich. Dann kann sie sich abkühlen, die Sonne, vom Strahlen den ganzen Tag lang. Die Sonne geht im Meer unter, im Wasser. Ich werde es meinen Brüdern erzählen, die wissen es nicht. Oder ist es ein Geheimnis? Es gibt keine Geheimnisse mehr, sagte Thjuri, während er mit dem Narr zur Waldhütte ging. Marius blieb stehen und runzelte die Stirn. Keine Geheimnisse mehr? Wiederholte er nachdenklich. Sie nennen mich den Narr, aber das es keine Geheimnisse mehr gibt, glaube selbst ich nicht. Thury sah ihn an, mit einem Mal von Ehrfurcht erfüllt. Ja, sagte er, du hast recht. Mein Geheimnis darf ich jetzt verraten, aber es gibt natürlich noch viele andere. Das Geheimnis des Wilden Waldes zum Beispiel und noch eine ganze Menge mehr. Ja, von einigen haben wir vielleicht noch nie gehört. Und manche werden wir nie begreifen. Jetzt verstehe ich nicht, was du meinst, sagte der Narr. Thury lachte ihn an. Führe mich nur zur Waldhütte, dann werde ich mit dir reden, so viel du willst. Wir werden miteinander reden, freute sich der Narr. Jeden Tag habe ich auf dich gewartet. Ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Nun reist du wieder dorthin, wo die Sonne aufgeht. Weißt du, wo sie aufgeht, die Sonne? Nein, sagte Thury, das weiß ich nicht. Da siehst du, wie recht du hast. Es gibt noch mehr Geheimnisse. Nächstes Kapitel. König Dagonaut. Thury übernachtete in der Waldhütte und reiste erst am nächsten Tag zur Herberge Jikavara weiter. Er stattete den Gräbern von Ritter Edwinem von Foresterra und Fokia, dessen Schildknappen, einen kurzen Besuch ab. Der Wirt von Jikavara erkannte Adan Wen wieder und erinnerte sich deshalb auch an Thury. Du bist der Jüngling, der nach dem schwarzen Ritter mit dem weißen Schild gefragt hat. Der Himmel erbarme sich seiner Seele, sagte er. Wie kommt es, dass du auf seinem Pferd hierher zurückkehrst? Es ist jetzt mein Pferd, sagte Thury. Ach wirklich? Sagte der Wirt und musterte ihn argwöhnisch. Wer bist du eigentlich? Rote Reiter und graue Ritter haben dich gesucht. Es ist schon eine Weile her, aber ich weiß es noch genau. Ich bin ein Bote, sagte Thury, auf dem Weg zu König Dagonaut mit einem Brief von König Unauwen. Mit dieser Erklärung musste der Wirt zufrieden sein, beschloss er. Er schlief in der Herberge, oder besser gesagt, er lag auf einem Bett, denn er konnte kein Auge zutun. Von der Herberge zur Stadt war es nur noch ein kurzes Wegstück. Es war also früher Morgen, als Thury sich seinem Ziel näherte. Ihm war ganz merkwürdig zumute. Eigenartig, dass die Stadt seines Königs noch genauso aussah, wie er sie verlassen hatte. Er sah hinüber zur Kapelle, wo sein Abenteuer vor etwas mehr als anderthalb Monaten seinen Anfang genommen hatte. Dann schweifte sein Blick zu den Türmen des Palastes, welche die Stadtmauern überragten. Dort flatterte das königliche Banner zum Zeichen, dass Dagonaut in der Stadt war. Thury dachte an Piak und fragte sich, was der wohl gesagt hätte, wenn er mitgekommen wäre. Hätte ihm Dagonauts Stadt ebenso missfallen wie Dangria? Sie glich Dangria ein wenig, war aber größer. Er zügelte sein Pferd, holte die alte Kutte aus seiner Tasche und zog sie über. Er wollte so unauffällig wie möglich in die Stadt gelangen, in der so viele ihn kannten und mit niemandem ein Wort wechseln, bevor er bei König Dagonaut gewesen war. Dann ritt er zum Westtor, das bereits offen stand. Just in diesem Moment verließ eine Reiterschar die Stadt. Zwei Ritter, gefolgt von Schildknappen und Bogenschützen. Die Ritter waren jung und boten mit ihren blitzenden Waffen und bunten Mänteln einen strahlenden Anblick. Auf den Fäusten führten sie ihre Falken mit sich. Entsetzt erkannte Thury Aman und Yuisipu. Doch sie galoppierten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Er sah ihnen nach, bis sie hinter einem Hügel verschwunden waren. Ich hätte bei ihnen sein können, dachte Thury. Wenn ich nicht auf die Stimme gehört hätte, wäre ich jetzt mit ihnen im Forst des Königs auf die Jagd gegangen. Aber er wusste auch, dass er nicht wünschte, dass es anders wäre, als es jetzt war. Er wollte seine Erfahrungen um keinen Preis missen. Die Torwächter ließen ihn sofort durch, obwohl sie ihm spöttisch zuriefen: Euer Pferd ist schöner als eure Kutte, Mönch. Ich bin kein Mönch, sagte Thüri. Ich bin ein Bote mit Nachrichten aus dem Westen für König Dagonaut. Er ritt durch die vertrauten Straßen und erreichte bald den Palast. Dem Palast gegenüber lag eine Herberge, an deren Tür ein blau-goldener Schild hing, das Wappen Ritter Thüris des Tapferen. Thüri zögerte einen Augenblick. Sollte er einkehren und seine Eltern begrüßen? Nein, zuerst musste er zum König. Das war wichtiger. Die Palastwachen fragten ihn, wer er sei. Ein Bote für König Dagonaut, wiederholte er. Wer hat dich geschickt und wie ist dein Name? König Unauwen schickt mich und ich heiße Thüri. Da erkannten ihn die Wächter und ließen ihn ein. Thüri ließ Adanwen im Innenhof bei einigen Dienern zurück und fand sich bald darauf im großen Saal wieder, in dem Besucher des Königs warten mussten. Hoffentlich konnte ihn der König bald empfangen. Anton, es ist jetzt das letzte Mal, dass ich es dir sag. Lass die Finger vom Computer und hör auf, an der Stummschaltung rumzuspielen. Ja, es ist jetzt das dritte Mal, nochmal sage ich es nicht. Die Palast... Oh. König Unauwen schickt mich und ich heiße Thüri. Da erkannten ihn die Wächter und ließen ihn ein. Thüri ließ Adanwen im Innenhof bei einigen Dienern zurück und fand sich bald darauf im großen Saal wieder, in dem Besucher des Königs warten mussten. Hoffentlich konnte ihn der König bald empfangen. Ein Ritter kam herein und blieb mit einem Ausruf der Verwunderung vor ihm stehen. Thüri blickte auf. Vater, rief er aus. Sie traten aufeinander zu und reichten sich die Hand. Vater, sagte Thüri noch einmal. Ritter Thüri sah ihn mit glücklichen Augen an. Alles in Ordnung, mein Sohn? Fragte er. Ja, oh ja, Vater. Bist du der Bote von König Unauwen? Ja, Vater, antwortete Thüri. Wie geht es euch und Mutter? Uns geht es gut, sagte Ritter Thüri. Der König erwartet dich. Ich soll dich zu ihm führen. Er machte jedoch keine Anstalten, das zu tun, sondern betrachtete seinen Sohn aufmerksam. Du bist gewachsen, sagte er schließlich. Dann legte er seine Hand auf Thüris Schulter. Komm jetzt, sagte er, zum König. Wir können uns später unterhalten. Wenige Augenblicke später stand Thüri vor König Dagonaut und blickte in dessen vertrautes Gesicht. Es war ein energisches Gesicht mit hellen, wachen Augen und wurde umrahmt von vollem, braunem Haar und einem kurzen Bart. Außer Thüris Vater, der sich an die Tür zurückgezogen hatte, war niemand weiter zugegen. Thüri hatte den König ehrfürchtig begrüßt und ihm den Brief Unauwens gegeben. Dann sagte er, Majestät, ich möchte euch gerne erklären, warum ich zur Sommersonnenwende aus der Kapelle fortgelaufen bin. Das versteht sich von selbst, sagte König Dagonaut. Ich habe bereits das ein oder andere von Ritter Ristridin erfahren, aber ich würde gerne die ganze Geschichte von dir hören. Du bist unerwartet, ohne Erklärung weggelaufen und lange fortgeblieben. Obwohl nicht einmal zu lange für eine Reise in das Land Unauwens. Er betrachtete den Jüngling ebenso aufmerksam wie Ritter Thüri zuvor. Hast du deinen Vater schon begrüßt? Fragte er. Ja, Majestät. Und deine Mutter? Nein, Majestät, sagte Thüri. Nun gut, der König zerbrach die Siegel an Unauwens Brief. Dieser bestand aus vielen eng beschriebenen Blättern. Er warf einen flüchtigen Blick darauf und wandte sich wieder an den Jungen. Ich werde mir deine Erklärung später anhören, Thüri, Sohn des Thüri, sagte er. Zuerst will ich lesen, was mir der große König im Westen schreibt. Darum geh jetzt mit deinem Vater und sei in einer Stunde zurück. Thüri verbeugte sich und sagte, dass er gehorchen werde. Er ging mit seinem Vater zur Herberge, wo er seine Mutter wieder sah. Die Stunde verging wie im Fluge. Er hatte noch längst nicht alles erzählt, als er, wiederum begleitet von seinem Vater, zum Palast zurückkehrte. Diesmal blieb er mit dem König allein. Thury schilderte, was ihn dazu verleitet hatte, aus der Kapelle fortzulaufen, anstatt seine Nachtwache zu vollenden. »Der Unbekannte bat mich um Hilfe«, erzählte er, »und ich konnte einfach nicht ablehnen. Und nachdem ich Ritter Edwin ihm versprochen hatte, den Brief zu überbringen, musste ich den Auftrag ausführen.« »Das ist wahr«, sagte König Dagonaut. »Hat dich der Auftrag viel Mühe gekostet?« »Des Öfteren ja«, antwortete Thury. »Aber viele Menschen haben mir geholfen.« Der König tippte mit einem Finger auf den Brief, den er in der Hand hielt. »König Unarwen hat mir davon geschrieben«, sagte er. Erneut musterte er Thury aufmerksam. »Du hast ein Schwert, einen Ring und ein Pferd gewonnen«, fuhr er fort. »Aber du bist noch kein Ritter.« »Nein, Majestät«, stammelte Thury, der nicht wusste, was er von diesen Worten halten sollte. Hieß König Dagonaut sein Betragen gut oder nicht? Ein nicht zu deutendes Lächeln spielte um dessen Mund. Der König schwieg eine Weile, auch Thury sagte kein Wort. »Nun«, sagte der König schließlich, »mehr hast du nicht zu sagen oder zu erzählen?« »Nein, Majestät«, sagte Thury. Was sollte er noch sagen? Er konnte doch nicht schon wieder die Geschichte seiner Abenteuer erzählen. Er hatte alles erzählt, was der König wissen musste. »Und auch keine Frage, Thury, Sohn des Thury?« »Doch, die hatte Thury allerdings.« »Majestät«, begann er zaghaft, »ihr habt gerade betont, dass ich noch kein Ritter sei. Würdet ihr mich zum Ritter schlagen?« König Dagonaut erhob sich von seinem Thron. »Zum Ritter schlagen«, wiederholte er langsam. »Du bist fortgelaufen, bevor ich das tun konnte. Aus freien Stücken. Denkst du wirklich, dass ich dich jetzt, mehr als anderthalb Monate später, so behandeln werde, als sei nichts geschehen? Mitsommernacht ist schon lange vorbei. Warum willst du, dass ich dich jetzt zum Ritter schlage?« »Ich hoffte einfach, dass ihr es nachholen könntet«, stotterte Thury. »Alle 4 Jahre einmal werden Jünglinge ausgewählt, den Ritterschlag zu empfangen«, sagte der König. »Sie wurden zuvor geprüft und haben sich an viele Regeln zu halten. Es ist ihre Pflicht, die letzte Nacht mit Nachdenken und Wachen zu verbringen und nicht auf irgendeine Stimme zu hören. Wenn sie das nicht wollen oder können, haben sie eine Regel gebrochen und somit bewiesen, dass ihnen die Ritterschaft nicht so wichtig ist. So hast du gehandelt, Thury.« »Aber«, setzte Thury an, »mehr brachte er jedoch nicht heraus.« »Aber ich konnte doch nicht anders«, wollte er sagen. »Sei einmal ehrlich, Thury«, sprach der König weiter. »Wenn du noch einmal die Gelegenheit erhieltest, eine Nacht in der Kapelle zu wachen und wenn dich wieder eine Stimme anriefe und um Hilfe bete, was würdest du tun?« Thury blickte ihn an. Er wurde plötzlich ganz ruhig. »Ich würde wieder so handeln«, antwortete er. König Dagonaut nickte. »Genau«, sagte er, »du würdest wieder so handeln, obwohl du weißt, was die Folge wäre. Und diese Folge musst du jetzt akzeptieren.« Thury hob den Kopf. »Ja, Majestät«, sagte er laut und deutlich. »Auch wenn das bedeutet, dass du den Ritterschlag nicht empfangen wirst?« »Auch wenn das bedeutet, dass ich den Ritterschlag nicht empfangen werde«, wiederholte Thury mit fester Stimme. König Dagonaut nickte noch einmal und sagte, »Du kannst gehen, Thury. Ich erwarte dich jedoch heute Abend wieder im Palast. Du bist mir noch immer gehorsam schuldig, nicht nur, weil ich dein König bin, sondern weil du als Knappe weiterhin in meinen Diensten stehst.« Thury verneigte sich und ging hinaus. Er verließ den Palast und kehrte zur Herberge zurück, wo seine Mutter auf ihn wartete. Sein Vater kam etwas später hinzu. Er musste noch mehr seiner Abenteuer schildern, aber er war mit den Gedanken nicht bei der Sache. Diese kreisten noch immer um das Gespräch mit König Dagonaut. Er begriff jetzt, dass er in den letzten Tagen darauf vertraut hatte, dass ihn der König zum Ritter schlagen würde. Slupors böser Wunsch war in Erfüllung gegangen. »Fehlt dir etwas?«, fragte seine Mutter unvermittelt während einer Geschichte. »Thüri wird müde sein«, sagte sein Vater. »Er hat in kurzer Zeit so viel erlebt, dass er sich erst wieder daran gewöhnen muss, bei uns in der Stadt zu sein.« »Soll ich es Ihnen sagen?«, grübelte Thüri. Er hätte es gern getan, denn er hatte schon mitbekommen, dass seine Eltern stolz auf ihn waren. Vielleicht würden sie mit ihm fühlen und den König ungerecht finden. Obwohl bei seinem Vater war er sich nicht sicher. Für ihn stand Dagonaut über allem und er sah dessen Willen als Gesetz an. Aber Thüri sagte nichts. Zuerst wollte er in seinen eigenen verwirrten und gegensätzlichen Gedanken Klarheit schaffen. Schließlich würden seine Eltern noch früh genug erfahren, dass er vorläufig kein Ritter werden würde. Mittags hielt er es in der Herberge nicht länger aus. Er sattelte Adanwen und ritt ein Stück aus der Stadt hinaus. Hier konnte er in Ruhe alles überdenken. Es reute ihn nicht, dass er zur Sommersonnenwende fortgelaufen war, und er würde es wieder tun, wenn es sich so ergäbe. König Dagonaut hatte recht. Er musste die Folgen akzeptieren. Er musste sich daran gewöhnen, zu bleiben, was er war. Er dachte an König Dagonaut. Dessen Haltung hatte ihn enttäuscht. Ob König Unauwen genauso gehandelt hätte? Aber so durfte er nicht denken. Dagonaut war sein König und er war verpflichtet, ihm zu gehorchen. Dagonaut war streng, aber nicht ungerecht. Es war gut möglich, dass Dagonaut sein Handeln gut hieß und nur fand, dass er lernen musste, die Folgen seines Handelns zu akzeptieren. Thüri zügelte Adanwen und blickte hinab auf die Stadt. Der Tag ging bereits zu Ende, er musste zurück. Der Ritt hatte ihm gut getan, er konnte sich nun mit der Enttäuschung abfinden. Auf dem Weg in die Stadt hörte er in Gedanken wieder Tirillos Worte. »Du brauchst nicht Schild und Schwert zu tragen, um ein Ritter zu sein.« »Das ist es«, sagte er zu sich selbst. »Es ist egal, ob ich ein Ritter bin oder nicht. Ich bin Thüri und kann jederzeit Gutes tun.«